Willkommen zum Ulmer Spatzengezwitscher. Städtische Themen für dich und mich.
Ohne viel Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Folge Ulmer Spatzengezwitscher. Mein Name ist Denise Kleiss und ich leite die Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Ulm. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema und zwar geht es um Kultur und dafür habe ich ganz besondere Studiogäste eingeladen. Ich begrüße heute ganz herzlich Sabine Schwarzenböck, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Ulm und Christian Pfeiffer, Geschäftsführer der Kulturnacht und Organisator. Schön, dass ihr beide heute da seid.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir freuen uns beide.
Ich habe gedacht, wir unterhalten uns heute mal über das kulturelle Angebot in der Stadt. Und wir haben ja jetzt momentan schon länger laufen, stürmt die Burg wieder auf unserer Wilhelmsburg. Das gibt es ja bereits seit 5 Jahren. Ich wollte einfach mal fragen, wie ist es denn damals dazu gekommen, die Wilhelmsburg auszuwählen für diese kulturelle Veranstaltung? Wie sind damals die Ideen entstanden?
Ja, es war so, dass über ein Förderprogramm erforscht werden sollte, wie es denn möglich ist, die Stadt in die Burg zu holen. Und das ist natürlich nun ein Riesengemäuer. Wie viele Zimmer haben wir, Christian?
Ich 530 freie Zimmer noch.
Genau, also eine Mammutaufgabe. Und dann haben wir uns entschieden, naja, dann machen wir einfach sowas wie ein kleines Festival mit vielen Künstlern, bunt, schön, niederschwellig. Und dann haben wir 2018 eben zum ersten Mal unter dem Motto Stürmt die Burg da oben dieses kleine Festival ins Leben gerufen und waren schon im ersten Jahr, kann man eigentlich sagen, von dem Erfolg überwältigt. Und einfach dieses, was man merkt, ist, dass die Leute dieses Ambiente vom ersten Jahr an, dieses schöne, warme Sommerfeeling in der Burg und dann doch mit den Bäumen sehr genossen haben und auch sehr zahlreich angenommen haben.
Sabine, du hast gerade erzählt, dass das super gut angenommen wurde, die Wilhelmsburg. Was macht denn die Wilhelmsburg so attraktiv oder auch so besonders?
Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Also ich kann nur sagen, was die Burg für mich besonders macht. Und vielleicht möchtest du dann sagen, Christian, was du schön findest an der Burg. Also für mich ist es dieser Ruheort inmitten der Stadt, den man erreichen kann. Es hat so einen Ausflugscharakter. Es hat trotzdem aufgrund dieser Größe und dieser vielen Zimmer immer was, was man entdecken kann, was man noch nicht kennt. Das finde ich unglaublich spannend, unglaublich faszinierend. Es ist schön, dass es ein Ort ist. Es gibt mir persönlich sehr viel in meiner Funktion als Kulturabteilungsleitung, dass man viele Leute begeistern kann. Also einfach von jung bis alt, jeder fühlt sich da wohl. Und das ist für mich das Schöne.
Mir ging es eigentlich so, wir hatten 2011 das Bundesfestungsjubiläum und da habe ich zum ersten Mal die Wilhelmsburg gesehen überhaupt, obwohl ich schon lange in Ulm bin. Und als dann die ersten Baumaßnahmen auf dem Schreibtisch waren, dachte ich, hoffentlich habe ich nie damit was zu tun, weil das schien mir einfach nur ein kalter, kühler Block da oben zu sein. Aber jetzt gerade verstürmt die Burg, als es dann darum ging, die Burg etwas herzurichten, fürs Publikum sicher zu machen, da habe ich sie dann schon sehr lieb gewonnen, weil sie ist tatsächlich ein friedlicher Ort, ein guter Ort mit einer guten Energie. Und meine Aufgabe war es, das so herzurichten, dass Künstler und Künstlerinnen den Ort bespielen können. Aber ich habe von Anfang an eigentlich auch vorgehabt, die Begeisterung, die ich gespürt habe, auch anderen Menschen zu ermöglichen. Und deswegen versuchten wir, die Räume so zugänglich zu machen, dass man nicht überall hinkommt und sich in den Weiden der Burg verliert, was durchaus möglich ist, aber dass jeder selber so ein bisschen entdecken kann. Und das ist einfach so ein Offspace, der hat eine Geschichte, das spürt man und das interessiert die Leute auch. Und ich bin froh, dass es jetzt immer zugänglicher gemacht wird.
Könnt ihr ganz kurz erklären, was es denn eigentlich mit der Wilhelmsburg so auf sich hat?
Also am allerbesten könnte es wahrscheinlich unser Kollege Michael Wettengel vom Archiv erklären. Aber ganz kurz zusammengefasst, die Burg geht zurück auf die napoleonischen Kriege. Und als er weg war, hat man sich hier gedacht, wir wollen nicht, falls er nochmal kommt, ohne Verteidigungswall dastehen und hat die Bundesfestung gebaut, die ja wirklich sich ganz um Ulm und Neu-Ulm herum erstreckt. Und die Wilhelmsburg selbst ist das Reduit, also der Platz, wo man sich dann am Ende, wenn alles gefallen wäre, zurückgezogen hätte. Deswegen ist sie auch so massiv und trutzig gebaut an die Höhe.
Und das Besondere an der Bundesfestung insgesamt ist, dass es eines der wenigen vollständig erhaltenen Festungsensemble in Deutschland ist oder gar in Europa. Man hat zwar relativ schnell, nachdem die Bundesfestung fertiggestellt war, die Gräben zugeschüttet und die Mauern eingerissen, weil die Stadt ist einfach auch aufgrund von dem Festungsbau stark gewachsen, die Industrie ist gewachsen und die Stadt wurde zu eng. Außerdem hat Krupp ein neues Stahlverfahren entwickelt und bessere Kanonen und so wurde die Bundesfestung obsolet, also sie war auch nie im Kriegseinsatz. Vorteil, Ulm konnte wachsen und später konnten jetzt viele Jugendclubs in die alten Gemäuer einziehen. Viele kennen wahrscheinlich Cat Café, Saustall und so weiter. Das ist natürlich schön, also die Gebäude wurden schon immer kulturell genutzt, aber die Wilhelmsburg hat natürlich auch eine andere Geschichte. Wir hatten auch 2011 beim Bundesfestungsjubiläum ein Erzählcafé, wo wir zahlreiche Menschen eingeladen hatten, ältere Menschen, die nach dem Kriege als Geflüchtete in der Wilhelmsburg verbracht haben. Und da haben wir etliche interessante Geschichten gehört. Leute, die wirklich wochenlang auf der Flucht waren, durch Wind und Wetter, von Hunger ausgezehrt und die dann einfach froh waren, in der Wilhelmsburg eine feste Bleibe zu finden, ein festes Dach, ein warmes Bett, ein erstes Essen. Und die Wilhelmsburg war auch wirklich nach dem Krieg noch eine Weile Bleibe für diese Menschen. Später dann auch noch für Geflüchtete aus der sowjetisch besetzten Zone. Später erst kam dann die Bundeswehr rein und als die Bundeswehr gemerkt hat, das Gebäude wird uns etwas zu feucht, sind sie dort rausgegangen. Die Wilhelmsburg stand leer. Die Bundeswehr hat dann die Wilhelmsburg-Kaserne gebaut und die Stadt hat dann für wenig Geld die Festung übernommen, die Wilhelmsburg übernommen und erstmal für viel Geld ein festes Dach drauf gemacht. Und seit ein paar Jahren ist eben die Wilhelmsburg relativ trocken und damit ging dann die eigentliche Nutzung los und die Kultur war natürlich Vorreiter.
Die Wilhelmsburg bietet ja ein ganz großes und umfangreiches Programm an. Wie lange plant ihr das Ganze eigentlich? Wann fangt ihr denn auch an mit den Planungen? Also ich denke mal, da gibt es einiges zu berücksichtigen und zu tun, auch um alle Künstler zusammenzubekommen. Wie sieht da bei euch die Organisation aus?
Also grundsätzlich sind wir eigentlich gefühlt immer zu spät. Anfangen müssten wir wahrscheinlich schon im Vorjahr. Wenn man es jetzt realistisch und wirklich ganz, ganz, ganz nach dem Lehrbuch machen wollen würde. In den letzten 2 Jahren, also unter Corona-Bedingungen, war es so, dass wir einfach versucht haben, die Wilhelmsburg, weil sie auch mit ihren nur 2 Zugängen hervorragend Hygienekonzepte umsetzen lässt, zu nutzen, um Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, aufzutreten. Und das haben wir dann relativ spät immer begonnen, gell? Wann haben wir da angefangen? Ich glaube so im März.
Ursprünglich würden wir loslegen mit Ausschreibung im Januar, aber durch das, dass wir dann eben später noch Fördergelder gekriegt haben, März, und es ging dann bis spontanen Änderungen in Juni hinein, das war ja sportlich.
Super sportlich, weil es ist ja bei uns on top, aber macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Und es ist so, dass wir also die Begeisterung für die Burg nicht nur beim Publikum spüren, sondern tatsächlich auch bei den Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben auf so eine reguläre Ausschreibung wie dieses Jahr über 150 Bewerbungen und müssen dann, ich glaube, mein Kollege Sebastian Huber hat innerhalb einer Woche ein Programm mit 80, 90 Acts zusammengestrickt. Also das ist wirklich, das kann er hervorragend und nur deswegen funktioniert es.
Und was sind das für Künstler, die ihr da akquiriert oder die ihr da finden könnt?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben eine sehr offene Ausschreibung. Die Menschen, die Künstlerinnen und Künstler, die zu uns kommen, müssen einfach nur ein Interesse haben, entweder auf der Bühne zu spielen. Es sind dann viele Bands unterschiedlichsten Genres. Für uns war jetzt in den letzten 2 Jahren einfach wichtig, 3 Jahre, mein Gott, wir sind schon im 3. Corona-Sommer, dass sie aus der Region sind, damit wir regionale Künstlerinnen und Künstler fördern. Und es gibt aber auch neben Musiktreibenden ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler, zum Beispiel bildende Kunst.
Es ist so, dass die Räume natürlich eine große Herausforderung und auch eine Inspiration für Künstlerinnen und Künstler darstellt. Wir haben relativ wenig Infrastruktur dort. Wir haben nackte Wände, wir haben verfallene Räume, kaum Strom, kaum Licht. Und das ist natürlich erstmal ungewohnt. Das setzt aber auch einen ungeheimen kreativen Prozess voraus dann. Und letztendlich sind die Ergebnisse, die kommen, sehr schön, weil die einzelnen Künstlerinnen und Künstler gehen schön auf die Räume ein, auf das Ambiente, auf die Geschichte und das merkt man den Ausstellungen einfach an. Auch hier, wir haben lokale Leute, aber auch in der Vergangenheit schon Leute von außerhalb gehabt, die dann hier auf der Wilhelmsburg eine Residency machen, 4 Wochen dort wohnen, am Schluss gar nicht mehr weg wollen und dann aus ganz Deutschland andere Künstler und Künstlerinnen anziehen. Das war auch sehr fruchtbar für die hiesige Szene.
Und wie sieht das Ganze mit der Finanzierung aus? Gibt es da bestimmte Sponsoren im Hintergrund oder auch bestimmte Player, die dort aktiv sind und die euch finanziell unterstützen?
Ja, wir haben dankenswerterweise mittlerweile über den Gemeinderat, also unseren städtischen Haushalt, einen festen Betrag, den wir benutzen dürfen. Sind jetzt die letzten 3 Jahre auch aufgestockt worden, um eben Künstlerinnen und Künstlern, wie schon gesagt, etwas mehr Zuwendungen geben zu können, monetäre Zuwendung. Und wir sind auch sehr froh, dass Goldochsen, Firma Goldochsen, die ja am Fuße der Wilhelmsburg sitzt, uns unterstützt.
Was ist denn in diesem Jahr so Besonderes auf der Wilhelmsburg? Vielleicht könnt ihr ein paar Highlights nennen. Was ist da jetzt gerade, ja, was ist gerade das Besondere, was da gespielt wird?
Ich habe 2 Highlights. Als erstes die Ausstellungen im Westflügel, im Erdgeschoss des Westflügels. Die finde ich wirklich fantastisch, beschäftigen sich viel mit Feminismus, mit den Geflüchteten aus der Ukraine im weitesten Sinne. Also da würde ich wirklich jeden und jede dazu einladen, sich das anzuschauen. Und das zweite ist das Lachgemäuer. Wir haben im Kehlturm eine Installation, die quasi mit Lachen den ganzen Turm belebt.
Also bei den Ausstellungen finde ich es persönlich sehr schön, dass diesmal wirklich alle Räume gut bespielt sind. Es gibt ein sehr schönes, stimmiges Gesamtbild. Man kann durchflanieren, man wird zum Denken angeregt, manchmal auch zum Lachen, das ist schön. Ich persönlich bin ein bisschen stolz drauf, dass wir jetzt den Kehlturm auch zum einen mit Kunst bespielen, aber auch so weit gesichert haben, dass Publikum jederzeit frei hochgehen kann, auf den Kehlturm, auf die Aussichtsplattform und den Blick von Ulm genießen können. Und das ist einfach nur dieses Erleben der Wilhelmsburg auf einer neuen Ebene. Und da freue ich mich schon, dass es möglich ist für viele Leute.
Für alle, die nicht wissen, der Kehlturm ist der Große mit der Fahne.
Im September steht ja jetzt die Kulturnacht an. Gibt es denn da schon Pläne? Also mit Sicherheit steht das Programm schon. Vielleicht kannst du noch ein bisschen drauf eingehen, wie damals auch die Idee entstanden ist, eine Kulturnacht zu gestalten. Ja, wie sieht das dieses Jahr aus?
Ja, die Kulturnacht hat einen spannenden Entstehungsprozess. Wir haben inzwischen die 22. Kulturnacht. Es ging los 2001. Das war auf Initiative der hiesigen Kulturszene in Ulm und Neu-Ulm zusammen mit den Stadtverwaltungen. Man wollte das eigene Schaffen präsentieren. Was hat die Szene so drauf? Kunst, Musik, Ausstellungen, Lesungen, das breite Repertoire. Und man wollte sich nicht nur präsentieren, sondern man wollte auch jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, erstmals in Erscheinung zu treten. Das Ganze ist dann so erfolgreich gewesen, gleich innerhalb von 1-2 Jahren, dass dann die Städte in die Bresche gesprungen sind und die Kulturnacht Ulm-Neu-Ulm GbR gegründet haben. Und seitdem ist die Kulturabteilung in Ulm die Geschäftsstelle und macht so den ganzen organisatorischen Überbau. Ansonsten sind aber alle Künstlerinnen und Künstler, die sich bei der Kulturnacht anmelden, eigenständige Veranstalterinnen. Wir mischen uns nicht in das Programm ein und das macht den Prozess auch jedes Jahr spannend, was dabei rauskommt. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich denke, so ein Plus der Kulturnacht ist einfach, dass viele Orte ungewöhnlich bespielt werden oder ungewöhnliche Orte einfach mal neu mit Kultur bespielt werden. Also man kann sehr viel entdecken und das ist sehr emotional. Man kann einfach flanieren und viel erleben. Also es ist wirklich schön. Und für mich das Besondere bei der Kulturnacht, das ist so ein jährlicher Auftakt in die Kultursaison. Man hat sich schon an den gewöhnt, aber trotzdem, selbst in Corona-Zeiten bekommen wir da Zehntausende von Besuchern einer Nacht. Und das ist schon auch ein Ding, das die beiden Städte belebt. Also das besondere Kulturnacht-Flair, das dann in den Straßen ist. Überall gibt es Musik, es gibt Tanz-Performances und sowas. Also
Christian, was sind denn die besonderen Highlights in der diesjährigen Kulturnacht?
Ja, natürlich habe ich persönliche Highlights bei der Kulturnacht, aber die werde ich nicht verraten. Die Kulturnacht hat über 120 Veranstaltungen zu bieten und ich bin mir sicher, da ist wirklich für jeden und jede was dabei. Wir haben Querbeet, Kunst in allen Sparten, Literatur, Theater, Performances, Ausstellungen, Musik ganz viel. Und ich bin mir sicher, da wird jeder sein persönliches Highlight finden. Wer das jetzt schon finden will, der kann sich ja mal im Programm umschauen im Internet. Wir haben haben jetzt unter www.kulturnacht-ulm.de das Programm online gestellt. Dort kann man sich sein persönliches Kulturnachtprogramm zusammenstellen und sich seine Highlights aussuchen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Es macht keinen Sinn, möglichst viele Veranstaltungen besuchen zu wollen. Besser ist es, sich wirklich seinen persönlichen Favoriten zusammenzustellen und dann gezielt zu besuchen. Highlight für mich persönlich ist dieses Jahr eine ganz besondere Neuerung. Wir haben den Kulturnachtbeirat, der besteht aus Ehrenamtlichen der Kulturszene und der schaut immer so ein bisschen, dass die Kulturnacht sich auch ständig fortentwickelt. Und dieses Jahr war der Beschluss, dass wir für Kinder zwischen 0 und 12 Jahren das Programm kostenlos anbieten, aber auch in Begleitung mit Erwachsenen. Das heißt, zwischen 15 und 18 Uhr kostet die Kulturnacht bei vielen Veranstaltungen, die Kinderprogramme haben, keinen Eintritt. Und somit hoffen wir natürlich auch, unsere kleinen Kulturkonnoisseure für die Zukunft zu finden.
Wie habt ihr denn die Kulturnacht während der Pandemie erlebt?
Also zunächst mal war alles in Schockstarre. Es ging allen so, dass man nichts mehr durfte, man konnte nicht raus und Künstlerinnen und Künstler wussten nicht, was darf man, was kann ich. Bei mir war das so, ich hatte damals mit guten Leuten zusammengearbeitet, der Firma Satisfy, und die haben sehr bald ein Pilotprojekt gestartet. Was kann man denn veranstalten trotz Pandemie? Also was nicht verboten war, war erlaubt. Und die hatten dann eine Musterveranstaltung gemacht, mit Abstandsregeln, mit Einlasskontrollen, Mundschutz und allem Möglichen. Und das war für mich dann der Auslöser zu sagen, nee, die Kulturnacht, die ziehe ich jetzt durch. Das hat am Anfang, haben viele Leute mir nicht abgenommen, dass wir das machen. Aber wir sind vorausgegangen und haben erstmal die Anmeldefrist laufen lassen. Und es kostete auch ein bisschen Überredungskunst, die Künstlerinnen und Künstler ein bisschen wieder aus der Reserve zu locken. Aber immerhin, wir haben dann über 80 zusammenbekommen. Eine normale Kulturnacht hat etwa 120 Teilnehmende, dort waren es 80 immerhin. Und es war dann halt meine Aufgabe, die ein bisschen durch die Verordnungen und durch die Corona-Regeln zu führen, Musterhygienekonzepte erstellen, wie setze ich denn eine Laufrichtung um oder eine Barriere. Und es war viel, viel Arbeit für unser Team. Aber es hat sich gelohnt. Bei der Kulturnacht selber war eigentlich alles vorbildlich gelöst. Ich kann wirklich sagen, es war eine Corona-taugliche Veranstaltung. Ich könnte auch für alle die Hand ins Feuer legen, dass es sicher war. Ich hatte ein schönes Erlebnis. Zwei ältere Künstlerinnen kamen auf mich zu und haben mich gefragt, sind Sie der Herr Pfeiffer? Und dann sage ich, ja. Und dann sagen sie, ja, wir hätten Sie am liebsten an die Wand geschmissen mit Ihrem Hygienekonzept. Aber mit Ihrer Hilfe ging es ja dann ganz gut und jetzt können wir das eigentlich. Und nächste Woche machen wir dann eine Ausstellung. Also das war sowohl fürs Publikum als auch für die ganzen Akteurinnen und Akteure wichtig, einfach sich was zu trauen. Und dann ging auch so ein verhaltener Kulturbetrieb los. Ich persönlich finde es schade und traurig, dass obwohl die Kultur immer Vorreiter war in Sachen Hygienekonzepte umsetzen, vorsichtig sein, gewissenhaft zu sein, dass die Kultur immer als erstes vom Lockdown betroffen war. Und wir spüren jetzt auch wirklich schmerzlich die Spätfolgen. Gerade in den Gewerken, Technik und so, haben viele Mitarbeitende gesagt, okay, bevor ich wieder in Kurzarbeit gehe, suche ich mir einen anderen Job. Und das ist was, das werden wir die nächsten Jahre noch spüren. Aber nochmal, ich denke mal, es war wichtig, die Kulturnacht hat da ein gutes Signal gegeben. Und vielleicht kann die Sabine noch was dazu sagen, was wir bei der Burg umgesetzt haben, da war das ähnlich.
Ja, die Veranstaltungen ähneln sich ja in mancher Weise. Bei der Burg hatten wir den Vorteil, dass es halt eine Location war, die sehr gut zu bespielen ist. Ein Eingang, ein Ausgang. Wir konnten zum Beispiel im Sommer 2020 dann die Begrenzungen, die vorgegeben waren, sehr gut einhalten und kontrollieren und hatten dann Gott sei Dank das Glück, weil wir ja immer Ende Juli starten und bis Ende August, Anfang September spielen, dass wir mit 1. August, meine ich, wurden damals dann die ersten Lockerungen gegeben, dann konnten wir für 500 Leute öffnen und das war wirklich sehr schön und auch sehr für sowohl das Publikum als auch die Künstlerinnen und Künstler einfach so ein, ähnlich wie die Kulturnacht, so ein Hoffnungsschimmer.
Wenn ich zurückdenke, wie wir die letzten 2 Jahre veranstaltet haben und Veranstaltungen aufgezogen haben, dann war das schon zum Teil sehr traurig. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten zum Thema 75 Jahre Demokratie in Ulm das Kongresszentrum gemietet, den Einsteinsaal, wo normalerweise über 1000 Leute reingehen. Und dann hatten wir dort eine Bestuhlung für 100 Leute, locker verteilt im ganzen Saal. Diese Veranstaltungen waren per se schon irgendwie machbar, aber alles andere als sexy und begeisterungsfähig. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt dieses Jahr schon sehr genieße, mal wieder einfach ganz normal planen zu können, eine richtig normale Orga machen zu können, ohne dass ich ständig Verordnungen im Genack habe. Das tut gut. Natürlich, wir ahnen und wir wissen, es wird vielleicht wieder anders kommen, aber momentan, wenn das Publikum jetzt momentan alles genießt, um Donaufest, Fischerstechen, Nahbader ausgelassen zu feiern, also ich freue mich einfach, dass ich mal wieder richtig normal planen kann. Das macht Laune.
Welche kulturellen Pläne habt ihr denn dieses Jahr noch außer Kulturnacht und Stürmt die Burg? Was ist noch so auf eurem Programm?
Wir haben geliebt von allen den A Cappella Award. Der findet im Oktober statt. Dann haben wir Test Test Contest, die Fortführung des Innovationswettbewerbs herausgegangen aus dem Berblinger Jubiläum. Da ist die Bewerbungsfrist noch bis Ende August. Innovative Ideen sind willkommen. Es gibt ein Preisgeld von 15.000 Euro mit dankenswerter Unterstützung der Sparkasse hier in Ulm.
Also ich sage immer nur frei nach Sepp Herberger, nach der Kulturnacht ist vor der Kulturnacht. Also nach der Kulturnacht plane ich die Kulturnacht. Aber im Ernst, ich werde für mich selber die Zeit im Winter, in den rauen Monaten des Winters, werde ich nutzen, um vielleicht ein paar inhaltliche Sachen, die mir schon lange im Kopf rumgehen, ein bisschen auszuarbeiten, konzeptionell zu arbeiten. Da ist das große Stichwort nachhaltige Veranstaltungsplanung und sowas. Das gehört auch dazu, nicht nur von einer Veranstaltungsorga zur nächsten zu hetzen, sondern auch inhaltlich hier was für die Szene voranzubringen und uns Sachen zu bewegen, neue Trends aufzuspüren.
Ja, liebe Sabine und lieber Christian, vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart. Es war sehr interessant und auch spannend zu erfahren, welche Vorbereitungen ihr vornehmen müsst vor diesen ganz großen Events, die ja jährlich bei euch anstehen. Also wer sich noch für Stürmt die Burg interessiert, kann noch bis zum 28. August die Wilhelmsburg stürmen und die Kulturnacht findet am 17. September statt. Vielen Dank euch beiden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und macht's gut. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Schön, dass wir da sein durften.
Hat mich auch gefreut. Danke und tolles Studio hier. Echt Kompliment.
Und Ihnen auch. Lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und ich freue mich sehr, wenn Sie zur nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Sommer und bis bald. Tschüss.